Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de l'Europe. Caras
d'Europe. Europäische
Ansichten. Europäische Ansichten.
Lice Europe.
Lice Europe.
Es ist eine wirkliche Kunst, ein gutes Risotto zuzubereiten. Also du musst dabei stehen. Du kannst da nicht irgendwie noch 1000 andere Sachen machen, den Tisch decken und so weiter. Du musst am Topf stehen.
Risotto ist das Lieblingsessen von Kirstin Hausen. Und sie kann es inzwischen auch richtig gut kochen, hat sie mir erzählt.
Also wenn du zu mir kommen würdest, zu einem italienischen Abend nach Hause, dann würde ich erstmal natürlich den richtigen Reis rausholen. Also es gibt da bestimmte Sorten, die in Italien angebaut werden. Arborio, Carnaroli, Baldo. Die haben die richtige Konsistenz fürs Risotto. Und die müssen vor allen Dingen angeröstet werden. Also in der Pfanne mit ein bisschen Olivenöl müssen die Reiskörner erhitzt werden, damit die dann während des Kochvorgangs ihre Konsistenz behalten.
Und damit herzlich willkommen zu den Gesichtern Europas. Mein Name ist Katrin Michaelsen. Ich habe mich für diese Ausgabe mit Kirstin Hausen verabredet. Denn Risotto ist nicht nur ihr Lieblingsgericht. Risotto steht auf den Speisekarten Norditaliens ganz oben. Der Risotto-Reis stammt aus heimischem Anbau aus der Po-Ebene. Doch die Ernte reduziert sich Jahr für Jahr, weil die Sommer immer länger, heißer und trockener werden. Und den Reisbauern in Italien geht das Wasser aus. Wenn das Wasser fehlt, gibt es dann bald kein Risotto mehr?
Es gibt natürlich Tatsachen. Der Klimawandel ist eine. Und deshalb gibt es durchaus Vorschläge, Ideen, was man ändern muss, wie man mit weniger Wasser auskommt, dass man das Wasser zu einer anderen Zeit benutzt, dann, wenn noch mehr da ist. Also nicht erst im Sommer, sondern schon früher. Also da ist einiges im Gange in der Po-Ebene.
Was ändert sich mit dem Klimawandel? Wie groß ist die Not der Reisbauern? Und ist das Risotto überhaupt noch zu retten? Um das herauszufinden, hat sich Kirstin Hausen auf eine Reise quer durch Norditalien begeben. Zum italienischen Reis und zu seinen Menschen. Kirstin, du bist für die Gesichter Europas in Norditalien unterwegs gewesen, in der Lomellina. Ganz ehrlich, die Gegend kannte ich vor dieser Sendung nicht. Erklär doch bitte, wo liegt das genau?
Ja, das verwundert mich überhaupt nicht, Katrin. Wer kennt schon die Lomellina? Also das ist jetzt nicht die super touristische Gegend in Italien. Es ist ein kleiner Ausschnitt der Po-Ebene. Also insgesamt sind es 1240 Quadratkilometer im Südwesten der Lombardei, eingeklemmt zwischen den Städten Pavia, Vercelli und Novara und zwischen den Flüssen Porticino und Cesia. Das sagt jetzt auch nicht allen was, aber dann haben wir es zumindest geografisch verortet. Und die größten der insgesamt 57 Gemeinden in der Lomellina sind Mortara und Vigevano. Das musst du alles nicht kennen, Katrin. Ich kannte das auch nicht. Ich kannte das überhaupt nicht, bis ich Ende der 1990er Jahre ein Austauschjahr mit der Universität Pavia gemacht habe. Ich wusste noch nicht mal, wo die Stadt liegt. Ich habe dann die Karte rausgekramt, das hatte man damals ja noch. Und dann habe ich gesehen, okay, südlich von Mailand. Und ich war überzeugt, dass ich meine freie Zeit natürlich in Mailand verbringen werde. Später habe ich dann ja auch in Mailand gelebt, aber die Zeit in Pavia, das war meine allererste Italien-Erfahrung. Und die war vollkommen anders, als ich mir das vorgestellt hatte.
Was war denn in Pavia anders?
Ja, vor allem die Landschaft mal. Die war sehr ähnlich meiner niederrheinischen Heimat, also sehr flach und sehr viel Felder und sehr viel Wasser. Bäche, überall so Rinnsale, also überall Wasser und alles so unaufgeregt, ja. Und die Leute waren auch anders, das waren jetzt auch nicht so die Italiener, die sofort irgendwie anfangen zu singen und zu tanzen. Aber vor allem ganz anders, als ich dachte, war das Essen. Also statt Pasta gab es ständig Reis Und ich dachte damals noch, also das ist mir heute wirklich peinlich, ich dachte, der käme aus Asien, der würde importiert. Ich wusste es überhaupt nicht, dass der Reis aus Italien stammt. Und zwar auch noch genau aus der Gegend, wo ich damals war. Das habe ich dann Gott sei Dank rausgefunden. Also ein paar Kommilitonen aus der unmittelbaren Umgebung von Pavia, die haben dann Mitleid mit mir gehabt und mir mal gezeigt, dass da auf diesen Feldern mit diesem vielen Wasser Reis wächst. Und ich fand das dann ganz spannend. Ich bin dann oft in meiner freien Zeit mit dem Fahrrad über die Deiche gefahren und habe dann so gesehen, wie sich der Reis da entwickelt. Und die kleinen Dörfer, die Trattorien, das war alles so Italien, wie ich mir das so in den 50er, 60er Jahren vorstellen würde. Also so handgeschriebene Speisekarten. Ich habe mich richtig verliebt. Ich habe mich richtig verliebt in die Lomellina, gerade weil sie so unspektakulär ist, aber eben poetisch. Poetisch, mit dieser Weite, dieser Stille, du hörst die Vögel, du hörst nicht viel Verkehr, weil die Autobahnen da dran vorbeiführen. Also das ist überhaupt nicht so das laute, knallige Italien. Das ist mehr so Italien in Pastellfarben.
Kerstin, du bist heute noch in die Gegend verliebt, oder?
Ja, das ist so, erwischt. Aber es ist einfach so, Risotto und die Gegend, das hat mich immer begleitet und deshalb hat mich das auch so betroffen gemacht, als 2022 dieses katastrophale Dürrejahr für die gesamte Landwirtschaft in der Po-Ebene war. Der Klimawandel, wie der sich auf den Reisanbau auswirkt, da war ich wirklich schockiert, denn in dem Jahr, da wurde die Hälfte der Reisernte vernichtet.
Würdest du sagen, 2022 war so eine Art Schicksalsjahr?
Ja, auf jeden Fall. Auch ein Jahr der totalen Hilflosigkeit. Also die Reisbauern, die wussten gar nicht damit umzugehen. Die sahen schwarz, die fürchteten um ihre Existenz. Und das tun sie heute teils auch noch. Also mit denen ich überhaupt reden konnte, kamen durchaus pessimistische Prognosen. Aber einige wollten gar nicht reden. Ja, so als wenn allein schon das Reden über Klimawandel und die Folgen für ihren Reis, als würde das schon Pech bringen. Und das kenne ich so ein bisschen auch aus Italien. Ja, wie soll man das nennen? Das ist so eine Art Aberglauben, als wenn man durch das Reden über ein Unglück immer neues Unglück anziehen könnte. Und ich wollte dann in eine kleine Trattoria zurückfahren, also die ich von früher kannte. Und die gibt es leider nicht mehr. Hätte mich sehr gefreut, dort mal zu hören, was die sagen dazu. Aber stattdessen habe ich aber ein wunderbares, großes Restaurant entdeckt auf so einem typischen Gehöft. Da werden also die eigenen Produkte aus der Landwirtschaft direkt serviert. Und das ist auch ein bisschen was Neueres. Das kannte ich so nicht von früher. Da war die Gastronomie von der Landwirtschaft eher getrennt. Auch weil ein Gastwirt normalerweise ja ganz anders tickt als ein Landwirt. Jedenfalls habe ich da die Familie Invernizzi kennengelernt.
C'è la salsa verde, un pochino di affettato, facciamo due formaggio.
Perfetto. Ein Bauernhof, ein Restaurant, eine Spezialität. Bei Carlo e Nadia in Vigevano wird das Risotto mit Abstand am häufigsten bestellt. Der Reis, ausschließlich von der Sorte Carnaroli, stammt von den eigenen Feldern ringsherum, erklärt Patron Carlo Invernizzi. Der drahtige Mann ist Mitte 70 und kennt die Lomellina wie seine Westentasche. In Sachen Reisanbau macht ihm keiner was vor.
Wir verwenden so wenige Pestizide wie möglich. Unser Reis ist aber nicht biologisch angebaut. Das geht beim Reis auch eigentlich gar nicht. Denn wenn mein Reisfeld mit dem Wasser geflutet wird, das durch die Reisfelder meines Nachbarn geflossen ist, dann sind die Pestizide drin, die er verwendet.
Nachdem Carlo Invernizzi das klargestellt hat, reicht er mir die Speisekarte.
Risotto haben wir immer auf der Karte. Auch in unseren mehrgängigen Menüs darf es nicht fehlen. Sagen wir es so: Erst kommt das Risotto, dann der Rest.
Zum Draußenessen ist es an diesem Tag zu windig. Ich habe mir einen Ecktisch im großen Saal ausgesucht. Mit Anrichten aus dunklem Holz, historischen Wagenrädern und Kupferkesseln an den Wänden ist er gestaltet im Stil der alten Cascine, wie die typischen Gehöfte der Gegend heißen. Eher selten bläst hier in der Lomellina ein so kräftiger Wind über die Felder. Aber Carlo Invernizzi wundert sich nicht. Das Wetter spiele schon seit einiger Zeit verrückt. Das Rekorddürrejahr 2022 habe den Reisbauern enorm zugesetzt. Und auch im vergangenen Jahr habe es an Wasser für die Reisfelder gefehlt.
Wir haben es glücklicherweise geschafft, unsere Ernte einzufahren. Aber nur, weil wir zwei eigene Wasserquellen haben, die wir nutzen konnten. Zeit, Atem zu holen, hatten wir nicht. Wir mussten das wenige Wasser, das wir hatten, gut verteilen. Deshalb haben wir die Felder abwechselnd gewässert. Das war nur möglich, weil wir Turbinen haben, die das Wasser dorthin bewegen, wo wir es haben wollen. So haben wir unsere Reisernte gerettet. Den Mais haben wir dagegen geopfert und dieses Jahr bauen wir ihn erst gar nicht mehr an.
Ein Achselzucken. Carlo Invernizzi hat schon viel erlebt.
Man muss die Wahrheit sagen. Mit dem Mais haben wir es nicht geschafft, aber mit dem Reis schon. Wir haben gelernt, wie wir die Reisernte retten, wenn weniger Wasser zur Verfügung steht. Und wir sparen Wasser, wo wir nur können. Bewahren Regenwasser vor dem ungenutzten Abfließen mit Auffangbecken. Aber die Sicherheiten von früher gibt es nicht mehr. Die Landwirte hier haben sich zu sehr an Sicherheit gewöhnt, das ist vorbei. Was wir brauchen, ist eine andere Einstellung. Widrigkeiten sind Teil des Lebens. Nicht alles klappt immer wie am Schnürchen. Aber hier haben sich zu viele auf den Reis als einzige Ertragsquelle verlassen. Und jetzt ist der Reis eine Art Glücksspiel geworden.
Reis. 2022 ging der Ertrag in dem Teil der Po-Ebene, der zur Region Lombardei gehört, um ca. 40% zurück. Der piemontesische Teil des Reisanbaugebietes bekam mehr Wasser ab, weil er näher an den Zuläufen aus dem Lago Maggiore liegt. Während der Patron mir von den Problemen der Reisbauern erzählt, köchelt auf dem achtflammigen Herd der Restaurantküche mein Risotto. Also nicht nur meins, sondern ganze 20 Portionen in einem großen Kessel. Über ihn wacht Pietro, Anfang 50, eher schweigsam. Seine Blässe verrät, er verbringt mehr Zeit in der Küche als im Freien.
Hier ist der Reis, den man im heißen Öl anröstet, zusammen mit kleingeschnittenen Zwiebeln, Möhren und Sellerie. Für unser Hausrezept gebe ich dann grobe Salamiwurst hinzu und lösche alles mit Bonarda, einem lokalen Rotwein. Dann gieße ich es mit Brühe auf. Insgesamt sind es so 2 bis 2,5 Liter Brühe auf 2 Kilo Reis.
Das Wichtigste erklärt Pietro nicht. Er zeigt es mir, indem er zu einem großen Schopflöffel greift. Die Brühe wird nach und nach zugegeben. Jedes Mal, wenn die Reiskörner die Flüssigkeit aufgesogen haben, gibt Pietro wieder einen Löffel Brühe nach. Den Reis baden nennt man das. Bagnare il riso. Konzentriert blickt Pietro in seinen Kessel. Von dem Tellergeklapper um ihn herum, den hektisch hereingerufenen Bestellungen, scheint er gar nichts mitzukriegen.
Von 12 bis 14 Uhr herrscht hier eine Schlacht. Dann kehrt Ruhe ein. Ich mag diese Arbeit.
Pietro ist allein fürs Risotto zuständig. 2 junge Frauen für die Vor- und Nachspeisen, ein weiterer Kollege für die Hauptgerichte. Alles gut organisiert. Obwohl die Restaurantküche klein ist, kommen sie sich nicht in die Quere. Jeder hat seinen Platz. Nur Barbara, Carlos Tochter, schwirrt wie eine gute Fee hin und her. Platziert die Bratenscheiben dekorativ auf den Tellern, drumherum verschiedenfarbige Soßenkleckse. Und sie ist immer dort, wo man sie braucht. Eine Küchenfee. Ab und zu wirft sie einen Blick in Pietros Kessel.
Für ein gutes Risotto muss ich wissen, was ich tue. Die Reiskörner werden nicht einfach ins Kochwasser geworfen wie die Nudeln. Es gibt Tricks und Kniffe, die man kennen muss. Die Butter, die dem Risotto zum Schluss beigemengt wird, muss eiskalt sein. Die Reiskörner müssen kurz angeröstet werden. Es gibt viel zu beachten.
Al momento della mantecatura, la tostatura del riso, ciò che li vai abbinare.
Pietro nickt bedächtig. Der Reis ist jetzt bereit für das Gran Finale. Er holt die Butter aus dem Kühlschrank, gibt sie stückweise hinzu, rührt, bis sie sich auflöst und das Risotto sämig macht. Dann verrät er noch il tocco personale, seine persönliche Note. Einen Schuss Rotwein ganz zum Schluss. Dann kommt Barbara mit den tiefen Tellern und die Bestellungen gehen raus. Stammkunde Marco Galli wird als erster bedient.
Man findet nicht mehr viele Restaurants, wo das Risotto wirklich gut auf den Punkt gekocht wird. Meistens ist es breiig, nicht mehr bissfest, weil es zu lange durchgezogen hat. Oder es ist nicht cremig genug oder zu trocken. Hier ist es dagegen genau richtig.
Zufrieden lässt er seinen Löffel ins Risotto gleiten. Die Vorstellung, es könne bald vorbei sein mit dem Reisanbau in Italien, lässt ihn regelrecht erschaudern. Nein, daran möchte er gar nicht denken.
Ich koche auch selbst gerne. Risotto mache ich ein- bis zweimal die Woche. Aber am liebsten esse ich es hier.
Worauf es jetzt ankommt, wenn ich ein Risotto koche, ein paar Geheimnisse haben uns Carlo Invernizzi und sein Koch Pietro verraten. Ich hoffe aber, Kirstin, du hast ihr Risotto auch probiert und nicht nur darüber berichtet.
Natürlich, also ich habe auch den Teller ganz aufgegessen. Aber weißt du, mir ist dabei, so Löffel für Löffel, da ist mir nochmal so richtig klar geworden, was für eine Kultur eigentlich hinter dem Risotto steht. Was für eine Tradition, welche Geschichte. Ich meine, man muss sich vorstellen, der Reisanbau, der hat wahrscheinlich im 15. Jahrhundert in der Gegend begonnen, von Zisterziensermönchen. Aber das ist nicht nur der Reis, sondern die mussten ja dafür auch die Landschaft kennen, den Boden kennen. Das ist alles überhaupt nicht so einfach. Aber es gibt einen sicheren Beleg. 1475 hat Gian Galeazzo Sforza, das war damals der Herzog in Mailand, der hat bei so einem Art, ja, so einer Art Staatsbesuch bei einem befreundeten Herzog hat er einen Sack mit Reissamen als Geschenk mitgebracht und als Hinweis hat er vermerkt, aus diesem einen Sack können 12 Säcke Reis entstehen. Und das heißt, das war damals ein Wahnsinnsertrag. Das war rekordverdächtig. Und insofern kam dann der Reisanbau so richtig in Fahrt, weil es einfach so ein guter Ertrag auch war. Und das heißt, da mussten dann wirklich Mensch und Natur miteinander interagieren und es wurde eine Kulturlandschaft geschaffen vom Menschen in dieser geografischen Lage. Und ich finde das einfach faszinierend mit diesen künstlich angelegten Wasserkanälen, die zu den Feldern gelenkt werden, wie das alles funktioniert. Also da braucht es auch so Ingenieurverstand für. Und wir haben den Carlo Invernizzi kennengelernt und die Bedeutung des Reisanbaus. Aber eben diese Tradition, die geht wirklich zurück auch auf so Genies wie Leonardo da Vinci. Und auch das hat mir der Carlo Invernizzi gezeigt.
Am Nachmittag, wenn der Ansturm aufs Risotto erst einmal vorüber ist, hat Carlo Invernizzi etwas Zeit. Er lädt mich zu einer Rundfahrt durch die Reisfelder ein. Es geht über einen natürlichen Deich. Rechts und links liegen leicht abgesenkt die Risaie, Quadrate, wie auf einem Schachbrett angeordnet. Einige liegen brach. In den vergangenen 2 Jahren haben hier viele Verluste eingefahren. Dürrejahre waren das. Lange Sommer und wenig Niederschlag. Das führte zu Wassermangel. Wasser aber ist essentiell für den Reisanbau. Bis zu 5000 Liter Wasser braucht es für ein Kilo Reis. Im Frühsommer werden die Felder komplett geflutet. Ein dichtes Netz künstlicher Kanäle versorgt die Reispflanzen mit Wasser aus dem Po und seinen vielen Nebenflüssen. Sie bekommen das Wasser aus den oberitalienischen Seen, die wiederum aus den Alpen. Der Schneefall im Winter und die Gletscherschmelze im Frühjahr sorgten bisher für genug Zufluss. Doch die Gletscher gehen zurück, das Wetter wird extremer. Regenfälle sind in Norditalien inzwischen seltener, aber dafür umso heftiger. Der Boden kann dann die plötzlich herabprasselnde Menge an Wasser gar nicht aufnehmen, trocknet deshalb immer weiter aus. Ein Teufelskreis. Und doch ist Carlo Invernizzi optimistisch.
Es wird auch wieder Jahre mit viel Regen geben. Wichtig ist aber zu lernen, mit den verschiedenen Wetterszenarien umzugehen, sich zu rüsten.
Wie denn? Zum Beispiel mit neuer Technologie, meint Carlo.
Wir können heute mit 3-4 Zentimeter Wasserstand in den Kanälen ein ganzes Feld fluten. Früher brauchte man viel mehr Wasser.
Aber noch wichtiger findet er ein neues Bewusstsein, sowohl bei den Reisbauern als auch in der Politik. Beim Thema Reis gehe es nicht allein um ein landwirtschaftliches Produkt, um ein Nahrungsmittel, sondern um viel mehr. Der Reisanbau mit seiner jahrhundertelangen Tradition hat diese Landschaft geprägt. Begonnen haben damit wahrscheinlich Zisterziensermönche im 15. Jahrhundert. Das System der Bewässerungskanäle mit seinen Staustufen wurde unter anderem von Leonardo da Vinci ausgetüftelt. Auf dem Spiel steht für Carlo nicht nur das Risotto, sondern ein wertvolles Kulturgut Italiens.
Man müsste das viel mehr zur Geltung bringen, all die Schönheit und Kultur dieser Gegend mit ihren alten Gehöften.
Wir fahren an einigen vorbei. Carlo nickt einem Bekannten zu, der mit seinem Traktor vom Feld heimkommt. Ausgesät hat er. Reis. Es gibt also noch mehr Optimisten.
Er hat gesät und jetzt gerade die Erde bearbeitet, aber nur minimal.
Auf dem Feld haben sich verschiedene Vögel niedergelassen. Die Lomellina hat eine reiche Fauna. Selbst seltene Arten von Reihern leben hier. Sie ernähren sich von Insekten, kleinen Fröschen und Fischen, die sie aus den Flüssen Ticino, Sesia und der Doppio holen. Ein Biotop, das seit 1972 durch den Parco Naturale della Valle del Ticino geschützt wird. Der Naturpark war einer der ersten in Italien. Inzwischen sind Teile der Lomellina von der Region Lombardei zu wichtigen Standorten für die Biodiversität erklärt worden. Das Naturerbe der Lomellina gewinnt in Italien langsam an Stellenwert. Um das Kulturerbe der Bewässerung der Region wird sich nicht wirklich gekümmert. Carlo zeigt auf einen steinernen Wasserkanal, dessen Ränder wie ausgefranst aussehen. An mehreren Stellen sind die Begrenzungssteine herausgebrochen und blockieren nun den Durchfluss des Wassers. Sie müssten dringend erneuert werden. Die Wartung der Kanäle fällt in den Kompetenzbereich des Wasserkonsortiums, das seinen Sitz in Novara hat. Also nicht in der Lombardei, sondern im Piemont. Der Reisanbau in der Po-Ebene erstreckt sich über Regionsgrenzen hinweg, was immer wieder zu Streit führt. Vor allem seitdem das Wasser im Sommer knapp wird. Die Lombarden werfen den Piemontesen vor, bei Wassermangel das kostbare Nass nicht gerecht an alle zu verteilen, sondern für sich zu behalten. Deshalb hätten die Reisbauern der Lombardei in den vergangenen 2 Jahren schmerzhaftere Einbußen bei der Ernte verzeichnet als die Lombarden. Carlo sagt mir, er sei Pragmatiker und mehr an Lösungen interessiert als an Schuldzuweisungen. Und so steuert er jetzt auf eine Gruppe Bauarbeiter zu, die sich an einem Zementmischer mitten auf dem Deich zu schaffen machen.
Die Arbeiter sind vom Wasserwerk. Sie bessern da etwas aus. Das Wasser kommt aus dem Hauptkanal und dann schaut jeder einzelne Landwirt, wann er sein Feld bewässert. Es gibt eine turnusmäßige Verteilung, festgelegte Uhrzeiten, wann wer Wasser entnehmen darf, immer aus dem Hauptkanal, über den das Wasserwerk verfügt.
Neugierig erkundigt sich Carlo nach den Arbeiten und berichtet wie beiläufig von dem Kanalstück, das ersetzt werden müsste. Er nickt, gestikuliert, ist in seinem Element.
Hier werden neue Staustufen in die Kanäle eingebaut, um wiedergewonnene Felder zu bewässern. Sie waren einige Jahre nicht bepflanzt und mit Gestrüpp überwuchert. Jetzt werden hier alle Schleusentürchen erneuert.
Carlo steigt wieder ins Auto. Er will mir etwas zeigen. Wir halten an einem kleinen Gehöft, das neben einer Baumgruppe liegt. Die Bäume sind so alt wie Dario, Ende 60, der uns verhalten begrüßt. Sein Vater hat sie gepflanzt. Heute lebt Dario allein mit seinem Hund, Hühnern und ein paar Ziegen auf dem Hof. Seine Frau ist vor einigen Jahren verstorben. Die erwachsenen Kinder sind nach Mailand und Turin weggezogen. Dario stellt die Schubkarre ab und streckt mir seine Hand entgegen. Gebräunt und mit Schwielen an den Ballen zeugt sie von harter körperlicher Arbeit im Freien. Schnell merke ich, Dario ist mehr als ein Landwirt. Er ist ein Hüter alter Zeiten. In seiner Garage lagern Gerätschaften, die schon lange nicht mehr im Reisanbau verwendet werden. Zum Beispiel für die Aussaat per Hand. Sein Großvater ging damit noch über die Felder. Auf dem Grundstück steht auch eine historische Wassermühle. Sie funktioniert noch, ist jedoch nicht mehr in Betrieb. Der Bach führt zu wenig Wasser. Vor Jahrzehnten gab es in der Lomellina nicht zu wenig Wasser, sondern zu viel. Bevor die Menschen anfingen, das Wasser zu kanalisieren und zu nutzen, gab es hier nichts als Wald und ausgedehnte Feuchtgebiete, Sümpfe, in denen mehr Mücken als Menschen leben.
Die ersten Mühlen hier stammen aus dem 17. Jahrhundert. Sie wurden ab dem Jahr 1600 errichtet. Überall finden sich Spuren der Vergangenheit.
Wie es damals hier wohl ausgesehen hat, Dario lacht. Er fragt sich eher, wie es wohl in der Zukunft, so in 100 Jahren, hier aussehen wird.
300 anni, Carlo.
Senza l'acqua. Ohne Wasser sind wir verloren. Das macht mir Angst. Das Klima hat sich verändert. Als ich Kind war, wurde es hier auch im Sommer nicht heißer als 30 Grad. Inzwischen erreichen wir 40 Grad und mehr.
Wehmut liegt in seinem Blick. Im Gegensatz zu Carlo ist Dario ernsthaft besorgt um die Zukunft der Lomellina.
Ich sähe dieses Jahr Reis, aber auch Soja, wegen der Wasserfrage. Die Sojapflanzen brauchen weniger Wasser als Reis und Mais. Neben weniger Wasser als früher haben wir aber auch noch andere Probleme. Beispielsweise neue Arten von Schädlingen, die bisher nur in Asien verbreitet waren. All das hat natürlich mit dem Klimawandel zu tun.
Carlo drückt seinem Freund die Hand. In dieses Fahrwasser will er nicht. Optimist bleibt Optimist.
Die italienischen Reisbauern und der Klimawandel, der in der Po-Ebene zu längeren und heißeren Sommer führt, das sind existenzielle Fragen für die Landwirte, Kerstin. Wir haben jetzt in deiner Reportage eben auf den Reisfeldern nicht nur pessimistische, sondern auch optimistische Stimmen gehört. Wie hast du das bei deiner Recherche erlebt? War das ein einerseits, ein andererseits? Wie war die Grundstimmung?
Ja, kommt immer auf den Wetterbericht an. Weil, es hängt halt einfach ganz, ganz viel am Wetter. Für dieses Jahr ist jetzt keine besorgniserregende Dürre vorhergesagt. Es hat ja auch viel geregnet. Das heißt, die Flüsse haben genug Wasserstand. Und dementsprechend haben sich die meisten auch wieder für Reis entschieden. Weil ein Landwirt, der kann ja jedes Jahr entscheiden, was er aussät. Und im Vergleich zum vergangenen Jahr sind jetzt 3% mehr Fläche wieder hinzugekommen. Das ist aber immer noch weit weniger, als es vor 10, 15 Jahren mal waren. Jetzt steht die Aussaat unmittelbar bevor, beziehungsweise einige haben auch schon angefangen. Da wurstelt jeder so ein bisschen vor sich hin, vertraut auf sein eigenes Gefühl. Das ist natürlich nicht so ideal, um gemeinsame Projekte zu starten, um gemeinsame politische Forderungen zu formulieren. Also um mal zu sehen, wie geht's denn hier weiter? Auf der Ebene, da passiert wirklich nicht viel. Das macht auch denjenigen zu schaffen, die wegen des Klimawandels gerne ja so einen Bewusstseinswandel einläuten würden, einen viel achtsameren Umgang mit der Ressource Wasser verlangen.
Wie schwierig es ist mit dem Bewusstseinswandel in der Landwirtschaft, darüber hat sich Kirstin Hausen mit Claudio Milani unterhalten vom Bauernverband Coldiretti.
Ho parlato della necessità del cambiamento.
Ich versuche schon seit langem klarzumachen, dass es einen Wandel braucht. Aber der Landwirt ist sein eigener Herr. Er entscheidet allein, er handelt allein und er trägt die Konsequenzen allein.
Und die Konsequenz heißt momentan, um das Wasser ist ein regelrechter Streit entbrannt.
Mortara. Hier leben 15.000 Menschen, mindestens doppelt so viele Schweine, Rinder und Enten. Mortara ist bekannt für Salami und Reis. Zusammen wird daraus das Risotto con Salame, eines der Lieblingsgerichte von Claudio Milani vom Bauernverband Coldiretti. Seit Jahrzehnten verteidigt er die Interessen der Landwirte in seinem Bezirk. Und trotz erreichten Rentenalters kann er nicht aufhören. Nicht in diesem Moment, in dem so viel auf dem Spiel steht.
Sul riso non c'è, abbiamo cercato come organizzazione sindacale di farlo nascere qualche anno fa.
Es gibt keinen Solidaritätsfonds unter den Reisbauern. Wir als Interessenvertretung haben versucht, einen solchen einzurichten, aber die Landwirte sind Einzelgänger und wenig bereit, zusammenzuarbeiten.
Ich treffe Claudio Milani in seinem Büro in Mortara. An den Wänden hängen Fotos. Claudio mit Mikrofon auf einer Bühne, Claudio in Gummistiefeln auf einem Traktor. Mitgliederversammlungen, Dorffeste, Protestaktionen. Konflikte ist Claudio Milani gewohnt. Bisher hat er immer Lösungen gefunden. Er weiß zu verhandeln, zu vermitteln und auch mit der Faust auf den Tisch zu hauen, wenn nötig. Doch seit der Rekorddürre von 2022 steht er vor noch nie dagewesenen Problemen. Wasserproblemen, die zu einem ganz neuen Konflikt geführt haben. Einem Konflikt der Reisbauern untereinander.
Se manca l'acqua, è un problema.
Wenn das Wasser fehlt, haben alle ein Problem. Aber jeder versucht, möglichst viel für sich zu bekommen.
Wasserkonflikte. In der Lomellina. Das konnte sich Claudio Milani bis vor kurzem gar nicht vorstellen. Denn die nördliche Poebene ist historisch gesehen ein wasserreicher Landstrich, geprägt von hoher Luftfeuchtigkeit und viel Nebel. Der Blick aus dem Fenster zeigt eine andere Realität. Der Himmel ist wolkenlos, die Sonne brennt bereits wie im Sommer. Aber die schon früh im Jahr einsetzende Hitze ist nicht das Problem. Hitze vertragen die Reispflanzen. Was sie nicht vertragen, ist Wassermangel. Deshalb dreht sich alles ums Wasser und um seine Verteilung.
C'è in atto una guerra tra poveri, una guerra tra agricoltori, i piemontesi e i lombardi.
Hier herrscht eine Art Krieg. Auf der einen Seite stehen die Piemontesen, auf der anderen Seite die Lombarden. Die Piemontesen behaupten, dass der Reisanbau in der Lombardei gar keine lange Tradition habe. In Wirklichkeit existieren Dokumente, die den Reisanbau hier in der Lomellina seit dem 15. Jahrhundert belegen. Das Ganze ist eine Scheinargumentation. Warum? Weil die Piemontesen geografisch näher an den Alpen und damit am Wasser sind und es bei Karenz nicht an uns weitergeben wollen.
Loro lo stanno dicendo perché essendo a monte è più facile per loro trattenere l'acqua.
Wasserkonflikte. Zwischen zwei Regionen, Piemont und Lombardei, die zu den reichsten Italiens gehören, die mit ihren Hauptstädten Mailand und Turin für die Industrialisierung und das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg stehen. In die vor allem in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts Süditaliener auf der Suche nach Arbeit strömten. Jetzt mache sich Angst vor dem Verlust des erarbeiteten Wohlstands breit. Und jeder denke nur an sich selbst, was zu noch mehr Problemen führe, erklärt Claudio Milani.
Un altro problema è molti si sono attrezzati per fare o chiedere l'autorizzazione a fare dei pozzi.
Jetzt wollen plötzlich alle einen eigenen Brunnen bauen, um an Grundwasser zu kommen. Hunderte neue Brunnen auf einem eng begrenzten Gebiet bringen aber den Grundwasserspiegel in Gefahr. Andererseits gibt es derzeit keine Möglichkeit, den Brunnenbau gesetzlich zu verbieten. Es sei denn, aufgrund einer Prüfung durch das Umweltamt, das ganz klar sagt, hier darf kein Brunnen gebaut werden. Ein solches Verbot wurde noch nie ausgesprochen, aber bisher hat es auch noch nie so viele Anfragen gegeben.
Nelle norme che regolano la gestione della provincia non esiste un impedimento alla concessione del pozzo.
Sich mit dem eigenen Brunnen Zugang zum Grundwasser verschaffen und so nicht mehr abhängig zu sein vom Wasserkonsortium, das auf piemontesischem Boden steht und die Lombarden bei Wassermangel mit weniger Wasser versorgen könnte als die eigene Region. Das ist für die Reisbauern der Lomellina eine verlockende Vorstellung. Auf das Wasserkonsortium sind sie gar nicht gut zu sprechen, weil sie meinen, dass sie zu viel bezahlen sollen.
Il consorzio distribuisce l'acqua non vendendo l'acqua, ma vendendo il servizio.
Nicht für das Wasser, das ist allgemeingut, aber für die Leistungen des Konsortiums. Die Landwirte, die zu wenig Wasser bekommen haben, um ihre Ernte einzufahren, wollen das Konsortium nicht bezahlen. Das Konsortium sagt, wir haben aber Leistungen erbracht. Wir halten beispielsweise die Kanäle instand. Wasser war keins da, aber wir haben unsere Arbeit gemacht und die muss bezahlt werden. Auch das ist ein schöner Schlamassel.
L'agricoltore non vuol pagare perché l'acqua non l'ha avuta. Anche questo è un bel problema.
Und deshalb klingelt hier im Büro in Mortara fast ständig das Telefon.
Ho capito? No. Okay, Trevisanotto, stia un attimo in linea, un secondo.
Für Claudio Milani, Interessenvertreter der selbstständigen Landwirte in der Lomellina, kann es so nicht weitergehen.
Bisogna mettere in atto una serie di azioni, azioni a livello locale, azioni che hanno un respiro breve.
Wir brauchen eine ganze Reihe von Maßnahmen. Maßnahmen vor Ort, die sofort greifen, und Maßnahmen, die über die lokale Ebene hinausgehen und langfristige Wirkung haben. Ein erster Schritt wäre ein koordiniertes Vorgehen der verschiedenen Konsortien, die für die Wasserverteilung zuständig sind, um künftig Streit ums Wasser zu vermeiden.
Doch es braucht noch mehr, meint Claudio Milani. Um die Zukunft des Reisanbaus in der Lomellina zu sichern, brauche es ein anderes Verhalten, mehr Solidarität unter den Landwirten.
Ho parlato della necessità del cambiamento.
Ich versuche schon seit langem klarzumachen, dass es einen Wandel braucht. Aber der Landwirt ist sein eigener Herr. Er entscheidet allein, er handelt allein und er trägt die Konsequenzen allein. Aufgrund der langen Anbauzyklen hat er viel Zeit, seine Entscheidungen zu fällen. Schnelle Wechsel sind daher nicht seins. Das ist ein kulturelles Defizit, das sich jetzt rächt.
Dieser Bewusstseinswandel ist Claudio Milani ein großes Anliegen. Und deshalb kann er jetzt noch nicht in Rente gehen. Zu sehr liegen ihm die Lomellina, die Bauern und natürlich das Risotto con Salame am Herzen.
È così, va bene.
Reisanbau, ist das eine harte körperliche Arbeit?
Das war es früher. Also es gibt Bilder, Filme, Dokumentarfilme von Tausenden von Frauen, die mit nackten Füßen in den Reisfeldern stehen, also im stehenden Wasser gebeugt und dort das Unkraut zupfen. Das war natürlich ein Knochenjob. Und dann noch die Mücken dazu in der Hitze. Also das war auf jeden Fall sehr anstrengend. Das machen heute Maschinen. Aber klar, der Landwirt muss ja trotzdem sein Feld bearbeiten. Du brauchst auch Gefühl. Wann ist der Moment auszusehen? Wie viel Wasser braucht das Feld?
Einfach weitermachen wie bisher, das geht beim Reisanbau nicht mehr. Das haben wir jetzt gelernt. Und doch scheinen italienische Reisbauern genau das zu machen. Trügt der Eindruck?
Eigentlich nicht. Vielleicht geht es ja auch noch einige Jahre gut. Aber die Prognosen aus der Klimaforschung, die gehen davon aus, dass sich die Po-Ebene dauerhaft erwärmen wird. Und zum Beispiel der italienische Klimaforscher Luca Mercalli, der spricht von einem möglichen Temperaturanstieg in Norditalien von bis zu 8 Grad. Da sind noch andere Faktoren, die damit reinspielen. Aber auch wenn man das jetzt nicht so apokalyptisch sehen will, die Temperaturen sind ja bereits gestiegen. Und zwar in einem relativ kurzen Zeitrahmen. Und das heißt, es wird Zeit, höchste Zeit, darauf zu reagieren. Ideen, wie sich der Reisanbau verändern muss, um weiter bestehen zu können, die kommen teils auch von Wissenschaftlern, zum Beispiel vom Nationalen Institut für Reis. Das hat sein Forschungszentrum in der Lomellina und dort habe ich ein bisschen Hoffnung geschöpft für die Zukunft meines geliebten Risottos. Der Flachbau mitten auf dem Land wirkt auf den ersten Blick wie ein Showroom für Möbel oder Bettsofas. Er hat Glasfronten, einen Besucherraum, aber auch ein Labor. Hier begrüßt mich der Direktor Roberto Magnaghi. Er beginnt beim Dürrejahr 2022.
È mancato la consapevolezza che in caso di poca acqua la tecnica migliore è quella di utilizzare l'acqua quando gli altri non lo utilizzano.
Gefehlt hat das Bewusstsein, dass man bei knappen Wasserressourcen das Wasser dann nutzen muss, wenn es niemand anders nutzt. Das bedeutet, das Reisfeld schon vor der Aussaat im Frühjahr zu fluten, sodass sich die Erde vollsaugen kann und nass bleibt, auch wenn die Temperaturen steigen. So hat man es früher gemacht. Gemeinsam mit den Regionalregierungen Lombardei und Piemont haben wir deshalb ein EU-Förderprogramm entwickelt, das die Reisbauern mit konkreten Anreizen dazu bewegen soll, zu dieser alten Anbaumethode zurückzukehren, zur Aussaat im Wasser.
Warum ist man denn von dieser traditionellen Methode überhaupt abgewichen?
Era un sistema per i risicoltori di minor lavoro.
Bei der Aussaat im Trockenen haben die Reisbauern weniger mit Schädlingen und Unkraut zu kämpfen. Stehendes Wasser ist da natürlich nicht so ideal.
E di infestanti, però ovviamente nelle situazioni in cui si può fare.
Mir kommen die Bilder aus dem Film Bitterer Reis mit Silvana Mangano und Vittorio Gassman in den Sinn. Ein Klassiker des Neorealismus von 1949. Hunderte Frauen stehen gebeugt in den gefluteten Reisfeldern und befreien die Reispflanzen von Unkraut. Ein Knochenjob. Dahin zurück will Roberto Magnaghi nicht. Moderne Maschinen können diese Arbeit heute übernehmen. Das technische Know-how sei vorhanden. Die Reisbauern müssten eben in neue Maschinen investieren. Deswegen findet er das Förderprogramm so wichtig. 200 Euro pro Hektar Land bekommen die Reisbauern als Zuschuss, wenn sie im Wasser aussäen.
Die Hilfsgelder an Reisbauern, die im Wasser aussäen, bringen indirekt allen etwas. Denn so verhindern wir, dass das Wasser, das jetzt aus den Bergen zu uns in die Ebene fließt, ungenutzt ins Meer geht. Mit der Aussaat im Wasser lassen wir es jetzt durch die Reisfelder fließen und den Boden durchfeuchten. Das hilft uns dann später, wenn die Flüsse weniger Wasser führen. Aber es hilft nicht nur uns. Das Wasser versickert ja nicht komplett in den Reisfeldern. Es fließt hindurch und sorgt allgemein für fruchtbaren Ackerboden. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die anderen Landwirte noch kein Wasser aus den Flüssen brauchen.
Außerdem wird erforscht, wie man die Reispflanzen durch Kreuzung verschiedener heimischer Sorten unempfindlicher gegen vorübergehenden Wassermangel machen kann. Das braucht aber Zeit. Und die Zeit wird knapp.
Reis, der auch bei Wassermangel gedeiht, das hört sich doch noch ziemlich utopisch an, oder?
Das ist es auch. Es ist ziemlich utopisch. Das Institut für Reis, das ich besucht habe, das forscht daran. Aber es gibt noch keine konkreten Ergebnisse, die sich sehen lassen können, beziehungsweise mit denen die Reisbauern arbeiten können. Denn die brauchen ja Reissamen zum Aussäen. Die Frage ist auch, ob sie sich darauf einlassen, mit solchen ganz neuen Sorten zu experimentieren. Aber vielleicht wäre es ja auch genau der Traum von einigen, so nach dem Motto Problem gelöst. Und das heißt, man könnte auch diesem von Claudio Milani angemahnten Bewusstseinswandel einen, ja, nochmal so einen Haken schlagen.
Aber vielleicht ist der ja auch noch so eine Art zartes Pflänzchen, das bei der jüngeren Generation dann zu blühen beginnt. Ich habe so ganz nebenbei mitgekriegt, dass Barbara, die Tochter von Carlo und die Küchenfee, da im Restaurant, die wir kennengelernt haben, dass sie nebenher didaktische Nachmittage auf dem Bauernhof mit Schulklassen organisiert und dabei das Thema Wasser auch thematisiert. Und das fand ich wirklich interessant, hatte jetzt zwar nicht direkt was mit dem Reis zu tun, aber mit diesem Bewusstseinswandel. Und deshalb bin ich da noch mal hin. Fattoria Didattica, Lernbauernhof, nennt Barbara ihre Aktivitäten mit Schulklassen aus der Umgebung, die hier auf dem Hof der Familie Invernizzi unter anderem lernen, Gemüsebeete anzulegen. Dabei geht es Barbara nicht nur um praktische Fähigkeiten, sondern um das Vermitteln von Werten auf spielerische Art.
Bisogna essere anche un po' in grado di modificare, cioè cercare magari come facciamo anche con la fattoria didattica andare a.
Wir müssen unsere bisherigen Verhaltensweisen ändern und lernen, das Wasser nicht zu verschwenden. Das machen wir auch in unserer didaktischen Arbeit mit den Schulklassen, die unseren Betrieb besuchen und hier ihren Garten anlegen. Wenn wir beispielsweise mit ihnen Setzlinge ziehen, die dann umgetopft werden und gegossen werden müssen, da sind sie ganz vorsichtig und schauen, dass kein Wassertropfen verloren geht. Die Kinder sind oft verantwortungsvoller als wir.
Das glaubt auch ihr Vater Carlo Invernizzi. Er unterstützt Barbaras Projekt, schaut aber weniger besorgt in die Zukunft als sie.
Ich bin überzeugt, dass es an dem Tag, an dem es hier in der Lomellina kein Wasser mehr gibt, nirgendwo mehr Wasser gibt. Die Trockenheit ist für mich ein temporäres Phänomen. Schon 1700 gab es hier eine Dürreperiode. Sie spornt uns aber an, anders zu arbeiten, neu zu denken und uns nicht einfach zurückzulehnen und zu glauben, wir müssten uns nicht weiterentwickeln.
Darin sind sich Carlo Invernizzi und Claudio Milani einig. Ich entdecke den Gewerkschafter im Restaurant. Er isst natürlich Risotto con Salame. Die Lomellina ist wirklich klein und ohne den Reisanbau kaum vorstellbar.
Wir müssen den Reis wieder mehr wertschätzen und ihn in den verschiedensten Rezepten verwenden. Als Risotto aber nicht nur. Der Reis ist Teil unserer Kultur, Teil dieses Landstriches.
Das waren die Gesichter Europas von Kirstin Hausen und Katrin Michaelsen. Addio Risotto, die italienischen Reisbauern und der Klimawandel. Regie Babette Michel, Ton und Technik Jens Müller. Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.